die Folgen des Sündenfalls, der ersten Sünde, zu besprechen. Wir kommen zu klein d, Punkt. T, D, Entschuldigung. Wie? Es müsste irgendwo klein c vorangegangen sein. Und c, es geht ein Riss durch die Natur. Hatten Sie das nicht? C sollte sein, dort wo Sie Notizen haben über die Veränderung in der Natur. Die Natur verändert sich. Die Umwelt des Menschen, ja? Wir sprachen gestern, ah ja, das ging wahrscheinlich eins ins andere über, ohne dass im Gespräch ging das. Wir sprachen von der, jetzt weiß ich, wie das war, ich habe es Ihnen wahrscheinlich nicht gliederungsmäßig gegeben. Das Gespräch ging allmählich über von der Veränderung im Leib von Adam und Eva in das Gespräch über die Veränderung in der Natur. Ja. Aber Sie erinnern sich noch an das Gespräch über die Veränderung in der Natur, ja. Und dazwischen irgendwo können Sie schreiben, eine Veränderung in der Umwelt des Menschen, ja, in der Natur. Das wäre klein c gewesen. Und klein d, auf den Sündenfall folgt eine göttliche Verheißung. Es folgt eine göttliche Verheißung. Die Form dieser Verheißung ist eigentlich eine Gerichtsankündigung. Es geht hier eigentlich um eine Gerichtsankündigung. Es geht hier übrigens um 1. Mose 3, Vers 15. Ja? 1. Mose 3, Vers 15, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Nun jetzt. Kommt mir nicht. Der wird dir den Kopf zertreten oder zerquetschen und du wirst ihm die Ferse zerquetschen. Dasselbe Wort wird an beiden Stellen gebraucht, bei Kopf und Ferse. Dies ist eine Gerichtsankündigung. Die Adresse dieser Verheißung, dieser Ankündigung, ist Satan, der Urheber der Not. Der Urheber dieser Situation war nicht der Mensch. Er hatte geantwortet auf leider negative Weise. Aber der Versuchende war Satan gewesen und gerechterweise kündet Gott ihm das Gericht an. Die Zeugen sind die Menschen, denn die Gerichtsankündigung bedeutet für sie Erlösung. Gericht für Satan, aber gerade deshalb ist es Erlösung für die Menschen und deshalb dürfen sie Zeugen sein dieser Gerichtsankündigung. Die Beschreibung dieser Verheißung: Feindschaft entsteht zwischen der Schlange und der Frau, beziehungsweise Satan und der Frau. Der Frau als Mutter aller Lebenden. Das heißt, zwischen der Person Satans und der Menschheit. Zwischen Satan und Menschheit kommt Feindschaft. Zweitens, es entsteht Feindschaft zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau. Zwischen Kindern Satans und der Person, die unabhängig von einem Manne geboren sein wird. Der Samen der Frau ist der Messias. Die Kinder Satans sind die Menschen, die er beeinflussen kann. Also erstens grundsätzlich Feindschaft zwischen Satan und Menschen als Kinder von Eva. Zweitens Feindschaft zwischen den Kindern Satans, den Menschen, die ihm anhangen bzw. ihm zu Diensten stehen, und einer anderen Person, dem Sohne Marias. Drittens, die Verheißung besteht aus der Ankündigung, eine schwere Verletzung des Kopfes der Schlange wird verheißen, eine schwere Verletzung des Kopfes der Schlange durch den Samen der Frau. Das heißt, ein in Tod resultierender Schlag gegen Satan. Ein Schlag gegen Satan, der in Tod mündet. Und zwar durch den Messias. Der Same versetzt der Schlange einen tödlichen Schlag. Viertens, schwere Verletzung wird angekündigt für die Ferse des Samens. Schwere Verletzung der Ferse des Samens durch die Schlange. Das heißt, ein in Tod eines Teils des messianischen Körpers resultierender Schlag. Satan verübt einen Schlag gegen einen Teil des messianischen Leibes. Und zwar kommt dieser Schlag von hinten. Und das ist typisch von Satan in seinem Angriff. Das war so bei Amalek. Amalek ließ sich von Satan gebrauchen später. Er griff Israel, den Samen Gottes, von hinten an. Wo man schwach ist, wo man es nicht erwartet. Er ist heimtückisch. Der Leib des Messias, das heißt die Gemeinde, wird zu leiden haben unter dem Angriff Satans. Ein in Tod eines Teils des messianischen Körpers resultierender Schlag durch Satan von hinten versetzt, der wahrscheinlich von Christenmartyrium spricht. Eine notvolle Geschichte wird hier angekündigt, eine, die sofort beginnt und bis zum Messias führt, und eine, die nach dem Messias fortgesetzt wird. Das heißt, hier wird schon vorausgesehen, eine Zeit bis zum Messias und eine Zeit nach dem Messias. Eine notvolle Geschichte. Eine aber unter der Herrschaft des Verheißenden. Der Gott, der hier verheißt, ist immer noch Herr der Geschichte. Eine Geschichte, die unter der Herrschaft des Verheißenden steht und zu seinen und einem Teil der Menschheit Gunsten ausgehen wird. Das heißt, die Geschichte geht aus zugunsten Gottes und zugunsten eines Teils der Menschheit, nicht der ganzen Menschheit. Wir kommen ferner, ich hätte das mit Buchstaben nummerieren können, aber wenn Sie das noch wollen, die Form hätte, nein, nicht mit Buchstaben, mit römischen Zahlen, die Form wäre römisch 1 Doppelpunkt gewesen, die Adresse römisch 2, die Zeugen römisch 3, die Beschreibung, die wir eben besprochen haben, römisch 4, und wir kämen jetzt zu römisch 5, der Bezeichnung, die Bezeichnung der Verheißung. Wissen Sie, wie man diesen Vers oft bezeichnet?
Wie?
Urevangelium. Protevangelium. P PROT-Evangelium, ja. Ein Wort, also Urevangelium. Doch mehr als, es ist mehr als Evangelium hier. Evangelium ist es für die Menschen. Aber 1. Mose 3, Vers 15 ist nicht an Menschen gerichtet, sondern an Satan. Und in diesem Sinne ist es ein Gericht. Es ist also ein Gericht an die erste Adresse, Evangelium an die zweite Adresse oder für die zweite Adresse. Diese Verheißung ist also Gerichts- und Heilsgeschichte ineinander. Gerichts- und Heilsgeschichte ineinander. Römisch 6, Doppelpunkt. Die Bedeutung der Verheißung. Die Bedeutung von 1. Mose 3, Vers 15 für die Geschichte heißt, hinter den Kulissen der menschlichen Bühne ringen zwei Rivalen miteinander. Hinter den Kulissen der menschlichen Bühne, das heißt der Geschichte der Menschen, der Bühne der menschlichen Geschichte. Hinter diesen Kulissen ringen zwei Rivalen, Gott und Satan. Sie ringen um die Hörigkeit der Akteure auf der Bühne. Die Geschichte ist die Bühne. Die Menschen sind die Akteure. Gott und Satan bemühen sich um das Ohr der Akteure. Der Ausgang steht von vornherein fest. Es ist nicht ein ungewisses Tauziehen. Es ist ein Kampf. Aber es ist nicht ein unbestimmter Kampf. Die Verheißung kündet schon den Ausgang des Kampfes an. Übrigens, an dieser Stelle kann ich vielleicht etwas einfügen. Es gibt einige sehr deutliche Situationen in der Geschichte, wo gerade dieser Kampf sehr deutlich wird im Zeichen des Messias. Und die Stellen sind Jakob und Esau, erst einmal. Da haben wir dieses Gegenüber. Da geht es um die Verheißung. Es geht nicht nur um eine Suppe oder ein Erstgeburtsrecht, es geht um die Verheißung, die mit dem Erstgeburtsrecht verknüpft ist. Jakobs Motive sind edel, Esaus Motive sind unedel. Jakobs Methoden sind nicht edel, aber sie sind nicht seine Methoden, sondern sie sind die Methoden seiner Mutter. Er macht aber schön mit. Später sind seine Methoden und auch seine Beweggründe nicht immer edel, aber eines steht fest, er will den Segen haben. Und darin ist er edel. Es geht ihm tatsächlich um den Segen und das ist gut und das ehrt Gott. Und deshalb obsiegt er auch bei Pniel. Er bekommt den Schlag. Das heißt, er wird angeschlagen bei der Hüfte, um zu lernen, dass er nicht im Fleisch kämpfen darf. Er hat von selbst aus sich bemüht, diesen Segen zu kriegen und wollte ihn nicht einfach als Geschenk haben. Ja? Er meinte, er müsste immer noch das Seine tun. Und dies lehrt uns etwas, das David lernen musste später. Dein Reich komme und dein Wille geschehe dabei. Wir wollen oft Gottes Reich bauen, aber nach unserem Willen, ja, auf unsere Art und Weise. Gottes Reich muss auch auf Gottes Weise gebaut werden. Der Segen muss Jakob muss ihm geschenkt werden auf Gottes Weise und nicht auf Jakobs Weise. David muss das später lernen bei dem Heimbringen der Bundeslade. Sie wissen, dass der Ussa, hieß er? Ein Mann, der dabei war, hat die Bundeslade berührt. Was war da verkehrt? Die Bundeslade musste getragen werden, nicht mit Ochsen, schön mit Wagen geführt werden. Und als dieser dann die Bundeslade berührte, wurde er mit dem Tode geschlagen. Und da hat David lernen müssen, dass es nicht nur Gottes Wille war, dass die Bundeslade heimgebracht werde, sondern auf Gottes Weise. Also das muss Jakob lernen. Jakob und Esau stehen einander gegenüber. Der Enkel Jakobs ist Amalek. Die Kinder Israels stehen ihm gegenüber und sie begegnen sich wieder in der Wüste. Und dort greift Amalek Israel, das Volk der Verheißung, an. Worum geht es in 2. Mose 17? Es geht um den Messias, immer um den Samen der Frau. Der Kampf hinter den Kulissen, der sich auf den Kulissen eigentlich äußert, auf der Bühne äußert, ist immer ein Kampf um den Messias. Es geht um den Messias letztlich. Hätte Amalek gesiegt und wäre Israel zerstört worden, hätten wir keinen Messias haben können. Ja? Israel muss am Leben bleiben, damit der Messias kommen kann. Und Gott sorgt dafür, Amalek wird besiegt. Wenn Moses seine Hände erhebt, dann beruft er sich auf die Verheißungen Gottes und seine Kollegen helfen ihm. Der Kampf zwischen Israel und Amalek wird fortgesetzt bei Saul und David. Saul steht Amalek gegenüber und kämpft nicht, wie Gott es will. David nimmt denselben Kampf auf und erfährt Gottes Ehre. David besiegt Amalek. Doch bleibt ein kleiner Rest von Amalek übrig. David überwindet das Volk als Feind, aber es bleibt ein Rest übrig. Der meldet sich dann später in der Gefangenschaft. Im Buche Esther haben wir die Begegnung zwischen Jakob und Esau aufs Neue. Sie hat sich schon fortgesetzt während der Königezeit. Wenn Sie den Propheten Obadja lesen, haben Sie den Kampf zwischen Israel und Edom fortgesetzt. Der Kampf zwischen Jakob und Esau setzt sich fort in einem Kampf zwischen Israel und Edom. Aber Israel und Amalek begegnen sich wieder im Buche Esther. Haman ist ein Sohn Amaleks und Mardochai ist ein Sohn Sauls. Hier macht Mardochai gleichsam wieder gut, was sein Großvater oder Urgroßvater versäumt hatte, sein Vorfahre. Auf jeden Fall. Und Gott stellt sich zu Mardochais Einsatz und Mardochais Nichte, Esther, wird König und sie geht auf seine Vorschläge ein und Gott steht zu seinem Volk. Der Kampf zwischen Jakob und Esau setzt sich fort, wenn Jesus in die Welt kommt, aber jetzt ist der Messias selbst dort. Wir lesen einmal, dass die Pharisäer und Herodianer sich zusammentaten, aber die waren Feinde. Herodes war ein Sohn Esaus. Er war Idumäer und die Idumäer waren Edomiter und die Edomiter waren Esauiter. Ja? Ein Edomiter war auf dem Thron Israels. Scheinbar Jude geworden, aber im Herzen doch nicht ein echter Israelit. Und bei der Kreuzigung oder kurz vor der Kreuzigung von Jesus stehen diese zwei, ein Sohn Jakobs und ein Sohn Esaus, einander gegenüber. Der Messias gegenüber einem Sohn, der jetzt König ist, einem Sohn Esaus. Aber natürlich, obwohl der Messias leidet, stirbt, Ihm wird ein Schlag versetzt und er stirbt, aber er steht wieder auf. Und jetzt wird der Kampf fortgesetzt. Interessant ist eine weitere Begebenheit, die bezeichnend ist für den Fortlauf der Sache zwischen Jakob und Esau und als Bild für diesen ganzen Kampf zwischen Satan und Gott. Eines Tages steht wieder ein Sohn Jakobs, und zwar ein Sohn Benjamins, einem Sohn Esaus gegenüber. Wissen Sie die Situation? Einige Jahre nach der Kreuzigung, nach dem Fall. Ein Sohn Benjamins gegenüber einem Sohn Esaus. Ja, vor Agrippa. Agrippa ist ein Nachkomme Herodes. Ja? Jetzt sind wir nach dem Messias da. Ja? Der Kampf setzt sich fort. Der Ausgang ist bestimmt, der ist entschieden. Aber wir sehen, wie der Kampf immer wieder da ist. Ja? Zwischen diesen beiden, der hier angekündigt ist in 1. Mose 3, Vers 15. Die Bedeutung von 1. Mose 3, Vers 15 für die Geschichte ist diese: hinter den Kulissen der menschlichen Bühne, auf welcher die Menschen ringen, da ringen zwei Rivalen, Gott und Satan, miteinander um die Hörigkeit der Akteure. Sie lassen sich gebrauchen, aber der Ausgang des Kampfes ist vorausgesehen und bestimmt. Römisch 5, Doppelpunkt. Nein, Entschuldigung. Jetzt sind wir bei klein e. Klein e, Punkt. Eine fünfte Folge oder etwas, was auf den Sündenfall folgt. Nicht notwendigerweise eine direkte Folge, aber etwas, das auf den Sündenfall folgt. Das ist die Vertreibung aus dem Garten. Die Vertreibung aus dem Garten. Der Bericht befindet sich in 1. Mose 3 wieder, und zwar in den Versen 20 bis 24. 20 bis 24. Der Mensch hat jetzt auf den Messias zu warten, bevor er wieder zum Lebensbaum Zugang hat. Der Zugang zum Lebensbaum wird ihm verweigert, deshalb wird er vertrieben. Nur über den Messias bekommt man wieder Zugang zum Lebensbaum. Inzwischen lebt der Mensch von dem Wort Gottes und dem bildlichen Opfer. Bis zum Messias lebt er von der Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15 ist die erste. Er lebt von der Verheißung, vom Wort Gottes und vom bildlichen Opfer. Die zwei begleiten den Menschen aus dem Garten Eden bis zum Messias. Wer nach diesen zweien lebt, der kommt zum Messias. Wer nicht, der fällt ab unterwegs. Warum sprechen wir vom Opfer hier? Warum spreche ich hier vom Opfer? Was meinen Sie, gibt dazu Anlass, dass ich vom Opfer gesprochen habe? Bitte? Ja, damit die Scham Adams und Evas bedeckt werden kann, muss Blut fließen. Die Tatsache, dass Felle da sind, heißt, dass ein Tier sein Leben gegeben hat. Und das ist wahrscheinlich das Vorbild für Abel. Auch für Kain, aber er ist nicht darauf eingegangen. Ja. Man weiß um die Notwendigkeit von Aufgabe, Zwecksgabe. Man muss etwas aufgeben, um eine Gabe zu bekommen. Kain bringt die falsche Art von Gabe aus seinem eigenen. Natürlich, Abel bringt auch von seinem, aber es ist das Entsprechende. Ja. Es ist ein Blutopfer. Und es wäre kein großes gewesen für Kain, auch so ein Opfer zu bekommen. Aber er hat sich geniert, er war zu stolz möglicherweise, um so ein Opfer von ihm zu holen. Klein F, Punkt. Die Folge der ersten Sünde ist die Ausdehnung der Sünde. Die Sünde dehnt sich aus auf eine ganze Menschheit. Die Kinder Adams und Evas und deren Kinder sind sündig. Der Text, der dieses am besten bezeugt und bespricht, befindet sich in Römer 5, 12 bis 19. Aber ich werde jetzt diesen Text nicht besprechen, ich gebe ihn Ihnen. Wäre eine sehr schwierige Besprechung, aber ich nehme an, dass wenn hier einmal der Römerbrief besprochen wird, was wahrscheinlich geschieht, oder? Ja. Dass man dann eingehend auf diesen Text eingeht. Ich muss das also nicht tun. Wenn das Ihnen noch bevorsteht, dann freuen Sie sich darauf. Römer 5 besagt, dass von der Sünde Adams her, man weiß nicht genau, die einen meinen, es ist so, die anderen meinen, es ist so, aber auf jeden Fall Tatsache ist, dass die Sünde Adams sich ausdehnt auf eine ganze Menschheit, sodass in der Geburt bereits alle Menschen Sünder sind. Die Universalität der Sünde heute bestätigt diese Tatsache. Das heißt, wir stellen heute fest, alle Menschen sind Sünder. Bei aller traumhaften Denkweise einiger hartnäckigen Humanisten leugnen tägliche Erfahrungen im eigenen Leben und im Leben mit anderen. Die Tageszeitung sowie der Volksmund, wo es heißt, niemand ist vollkommen oder das ist allzu menschlich oder was erwarten Sie auch von mir? Verstehen Sie? Die Menschen sagen es in spontaner Weise. Diese Komponenten der Gesellschaft leugnen die wesentliche Vollkommenheit des Menschen. Die Bibel bestätigt die Universalität der Sünde. Die Menschen selbst in der Tageszeitung, in Berichten, im Volksmund, die Erfahrung selbst bestätigt die Unvollkommenheit des Menschen. Das Böse liegt im Menschen. Hatten wir eine Frage? Das Böse liegt im Menschen und es liegt in jedem Menschen. Dieses ist, wie gesagt, heutige Erfahrung und es ist die Erfahrung aller Menschen in der Vergangenheit. Jede Religion trägt Zeugnis davon. Es gibt keine Religion, die nicht von der Sündhaftigkeit des Menschen weiß. Jede ernste Philosophie rechnet mit diesem Existenzial. Vor allem erklärt es die Heilige Schrift Gottes. Die Tatsache der Universalität der Sünde wird bezeugt in einer Großzahl von Schriftstellen. Einmal Römisch 1, in den Stellen, die dieses direkt aussagen, in den Stellen der Schrift, in welchen dieses direkt ausgesagt wird, dass der Mensch sündig ist. Wir beginnen bei Hiob. Hiob 14, Vers 4. Gibt es einen Reinen unter den Unreinen? Keinen einzigen. Kapitel 15, Vers 14. Wie kann der Sterbliche rein, gerecht sein? Hiob 15, Vers 14. David als nächster Zeuge. Psalm 51, Vers 7. Ich bin in Sünden geboren. Psalm 58, Vers 4. Psalm 143, Vers 2. Vor dir ist kein Lebender gerecht. Dann haben wir Salomo, den Sohn Davids, als Zeugen. In 1. Könige 8 sagt er in seinem Tempelgebet, Einweihungsgebet, Vers 46, 1. Könige 8, 46. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. 1. Könige 8, 46. In Sprüche 20, sagt er, Sprüche 20, Vers 9. Wer kann sagen, ich bin rein von meiner Sünde? Und die Liste kann fast unendlich fortgesetzt werden. Sie können die dann mal gelegentlich fortsetzen. Römisch 2, Doppelpunkt. Das allgemeine Vorhandensein oder die allgemeine Sündhaftigkeit der Menschen wird bezeugt von den Stellen, die aussagen, dass jeder Mensch der Erneuerung des Lebens bedarf. Jeder Mensch bedarf der Erneuerung des Lebens. Dieses wird besonders im Neuen Testament betont, zunächst von Jesus in Johannes 3. Es sei denn, ein Mensch von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. Verse 3 und 5. Und dann Verse 16 und 18. Und Vers 36. Petrus bezeugt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Paulus in Kapitel 17, Vers 30. Und es gibt weitere Stellen, auch hier. Klein g, Punkt. Klein g. Probleme in Verbindung mit dem Sündenfall. Probleme in Verbindung mit dem Sündenfall. Hauptsächlich wohl zwei Probleme. Ja. Römisch 1, Doppelpunkt. Wie konnte Gott als Gerechter die Versuchung zulassen? Das ist das erste Problem, das immer wieder aufkommt. Wie konnte Gott als Gerechter die Versuchung zulassen? Die Antwort: Es war durchaus gerecht von ihm, die Liebe und Treue des Menschen auf die Probe zu stellen. Es war gerecht von ihm, die Liebe und die Treue des Menschen auf die Probe zu stellen, damit sie sich als klare Wahl für Gott offenbare. Der Mensch bekam eine Gelegenheit, zu zeigen, dass er wirklich Gott lieben wollte und ihm treu sein wollte. Diese kleine Probe diente dazu, ihm diese Wahl zu ermöglichen. Die Versuchung an und für sich war nicht unwiderstehlich. Auch Satan war nicht unwiderstehlich. Der Mensch musste nicht einwilligen, weil in der Versuchung selbst etwa eine Kraft lag. Es lag keine Kraft in der Versuchung. Es war die Entscheidung des Menschen, als er auf das Angebot einging. Das war seine Entscheidung. Damals wie heute, hätte man fliehen können und sollen hin zu Gott und es ihm erzählen, wenn man ins Fragen geraten war. Es wäre möglich gewesen. Auch hatte Gott seine Gerechtigkeit darin geoffenbart, dass er den Menschen über die ernsten Folgen des Ungehorsams gewarnt hatte. Gott hatte bereits gewarnt vor den Folgen. Und auch darin war er gerecht gewesen. Die Gerechtigkeit Gottes beim Zulassen der Versuchung bleibt also gewahrt. Römisch 2, Doppelpunkt. Wie konnte auf einen so kleinen Fehltritt eine so große Strafe folgen? Wie konnte auf einen so kleinen Fehltritt eine so große Strafe folgen? Ist noch ein Problem. Einige Antworten. Groß A, Doppelpunkt. Es gibt nur eine Lebensquelle, deshalb. Es gibt nur eine Lebensquelle. Gott ist einer und er ist die Lebensquelle. Und er ist Gott des unendlich Großen, wie auch des unendlich Kleinen. Wer Gott an einem Punkt verlässt, sei dieser Punkt groß oder klein, der verlässt Gott als den, der er ist. Gott ist Leben und verlässt man Gott, verlässt man das Leben. Und dann hat er nur den Tod übrig. Deshalb war es so schlimm. Es braucht nur ein kleines Verlassen, um einen großen Verlust zu haben. Was Gott angekündigt hatte im Falle des Essens, war nicht eine willkürlich gewählte Strafe. Gott hat nicht einfach eine willkürliche Strafe gewählt. So, jetzt wirst du einen tüchtigen Schlag bekommen, wenn du die so einen kleinen Fehler machst. Nee, sondern es war die logische Folge, die konsequente Folge. Wer das Leben verlässt, hat nur den Tod übrig. Das war eben die Sachlage. Hier haben wir ein Beispiel von Jakobus 2, Vers 10, wo letzte Unterschiede in den Geboten Gottes aufgehoben werden. Wer an einem Gebot fehlt, der hat gegen alle verstoßen. Das ganze Gesetz besteht nicht aus so vielen Gesetzen, sondern aus einem Verbot oder Gebot Gottes. Wer an einem fehlt, der sündigt gegen Gott. Und da macht es nichts aus, welches Gebot es ist. Und wer an einem Gebot fehlt, der hat Gott verlassen. Dann macht es keinen Unterschied, wie viele Gebote man übertritt. Man hat Gott verlassen. Groß B, Doppelpunkt. Es ging im Garten Eden um die Herrschaft Gottes. Es ging nicht nur um die Hilfe Gottes, das Leben, es ging um die Herrschaft Gottes. Der Test schien zwar unauffällig zu sein, aber ungemein viel stand auf dem Spiel. Wir lernen hier, kleine Situationen ernst zu nehmen. Durch das Verbot hatte Gott Adam gezeigt, wer im Garten Herr war, wem der Garten eigentlich gehörte. Er war Adam anvertraut, aber er gehörte Gott und Gott hatte ein Recht zu bestimmen. Die Übertretung stellte also eine Auflehnung gegen diesen Herrn des Gartens dar. Wie ernst Gott es meinte, hatte er ja bereits offenbart. So wie der Baum mitten im Garten stand, so stand auch der Befehl Gottes, mitten im Leben des Menschen. Und dort war es auch, mitten im Leben des Menschen, wo Gott entthront wurde. Deshalb war die Folge so groß. Der Fehltritt war klein, die Strafe aber groß, weil Widerstand gegen Gott an irgendeiner Stelle, sei sie noch so klein, Widerstand darstellt gegen eben Gott selbst. Also gegen ihn ganz. Das war Groß A, Punkt. Die erste Sünde des Menschen. Wir kommen zu Groß B, Punkt. Zum zweiten Abschnitt unseres dritten Themas. Zum Thema das Wesen der Sünde. Das Wesen der Sünde. Arabisch 1. Auf die Frage, was ist Sünde, können wir verschiedene Antworten geben. Ich glaube, es sind etwa 6 oder 7. Und diese Antworten will ich jetzt geben, wenn die Pause nicht da ist.